Hey und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Nils und neben mir sitzt meine Kollegin Annika.
Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Unser Podcast widmet sich heute dem Konflikt zwischen dem kurdischen Autonomiegebiet Rojava oder auch Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien genannt und der Türkei. Gefühlt gestern kam der Nils auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mit ihm zu dem Thema recherchieren will, wo dann quasi auch die Idee für diesen Podcast entstanden ist. Aber wie bist du, Nils, eigentlich überhaupt darauf gekommen?
Ja, also ich bin durch Freunde immer wieder mit diesem Thema in Berührung gekommen und fand das Thema auch schon immer interessant. Für Köln Campus habe ich dann eine Reportage über eine junge Frau aus Europa vorbereitet, die sich entschieden hat, nach Rojava zu gehen und dort auch gegen den IS gekämpft hat. Für die Reportage war dann auch ein kurzes Interview angedacht, nur hat sich die Situation etwas geändert und zwar genau an einem Tag davor.
Ja, genau, das war, glaube ich, keine 24 Stunden, nachdem die Türkei letzte Woche Mittwoch die Offensive gegen Rojava gestartet hat. Und deine Reportage als auch das Interview in voller Länge lassen wir natürlich auch am Ende des Podcasts laufen.
Ja, und falls ihr gerade live im Radio zuhört, vielleicht steckt ihr im Verkehr momentan fest. Es ist gerade auch eine Großdemonstration in Köln gegen die türkische Offensive. Und wer in den letzten Tagen am Hauptbahnhof vorbeigekommen ist, hat vielleicht festgestellt, dass jeden Tag dort eine Mahnwache steht.
Und das ist halt auch der Grund, warum wir das Thema versuchen, heute aufzuarbeiten. Und ich würde sagen, dann legen wir mal los.
Köln Campus.
Seit 2011, besonders nach dem arabischen Frühling, ist unter anderem Krieg in Syrien. 6 Machtblöcke führen Krieg aus unterschiedlichen Interessen. Das syrische Regime, die salafistische Rebellenfront, angeführt von der Armee des Islam und den Freien Männern Syriens, dann die An-Nusra-Front, der Islamische Staat, die FSA oder auch Freie Syrische Armee und zuletzt die PYD, Partei der Demokratischen Union.
Köln Campus, zurückgespult.
Es ist das Jahr 2015 bis 2016. Die PYD verfolgt das Ziel eines autonomen Kurdengebietes und führt gegen alle Oppositionen Krieg, um Territorien in Nordsyrien zu besetzen bzw. zurückzugewinnen und die Bevölkerung und Ressourcen zu schützen. Dazu wurde vorher der militärische Arm YPG aufgestellt. Die Volksverteidigungseinheit YPG gehört zu den demokratischen Kräften Syriens, zusammen mit der Rebellengruppe FSA sowie der assyrischen Miliz, und das Hauptziel ist es, den IS abzuwehren. Die USA unterstützen dabei unter anderem die Volksverteidigungseinheit YPG als Versuch im Kampf gegen den Terror des IS. Dafür werden sie von der Türkei scharf kritisiert, da die Türkei die YPG als terroristische Gruppierung einstuft. Und auch die EU versucht mit Waffenlieferungen den Kampf gegen den Terror zu unterstützen, in der Hoffnung, Frieden zu stiften und Flüchtlingsströme zu vermeiden, als auch aus Angst vor mehr Terroranschlägen in Europa wie zuvor in Paris. Die Türkei sieht die Bedrohung in den kurdischen Gruppierungen. Es wird befürchtet, dass die Autonomie des Gebietes erstarkt und bis in die Türkei vordringt. Gerade auch die wohlgesinnte westliche Position der Kurdenpolitik ist dabei ein Dorn im Auge. Die Beziehung zum IS ist eher pragmatisch. Viele IS-Kämpferinnen kamen über die türkische Grenze und auch bei Waffenschmuggel für den IS wurde hier ein Auge zugedrückt. Die Türkei wurde von den NATO-Staaten dafür kritisiert, verwundeten IS-Kämpferinnen eine Behandlung zu geben. Gehen wir noch weiter zurück ins Jahr 2012. Nicht nur die YPG kämpft gegen die Opposition, auch die Frauenverteidigungseinheit YPG wurde aufgestellt. 22.000 bis 26.000 Kämpferinnen zählt die Frauenkampfeinheit von Rojava. Hier haben Frauen eine Gleichberechtigung wo sonst nirgends. In allen Bereichen des von der PYD angeführten Gebietes Rojava gilt eine 40-prozentige Geschlechterquote und Frauen werden die gleichen Rechte zugesichert wie Männern. Doch nicht nur arabische Frauen zählen dazu, auch Frauen anderer Länder sind als Unterstützung willkommen. 2 waren ganz besonders wichtig für die Bekanntheit der YPG: Anna Campbell aus Großbritannien, die im Kampf fiel, und Hannah Bowman aus Kanada. Es ist der 9.10.2019.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Es war nur noch eine Frage des Zeitpunktes und heute Nachmittag starteten die Türken tatsächlich ihre Offensive in Nordsyrien. Das türkische Militär fliegt Angriffe und setzt schwere Artillerie gegen kurdische Milizen ein.
Trump hatte das US-Militär abgezogen und somit den Weg für das türkische Militär freigemacht. Die Türkei zerstört Straßen, die Fluchtwege sein könnten, und kesselt die Zivilisten und Milizen ein. Trotzdem sind bereits mehr als 190.000 Menschen auf der Flucht. Zwar wird Erdogan unter anderem von Trump und Merkel dazu aufgefordert, die Offensive zu stoppen, die EU konnte sich bisher aber nicht auf ein gemeinsames Waffenembargo gegen die Türkei einigen.
Das war gerade Annika, die euch einen kurzen Einblick in die Thematik gegeben hat. Vielleicht hat es euch geholfen, einen Überblick über die aktuelle Situation zu bekommen.
Wir haben ja gerade auch angesprochen, dass es die YPG gibt, also die Frauenverteidigungseinheiten der Volksverteidigungseinheiten, die sich YPG nennen. Aber was bewegt Frauen aus Europa, sich dort anzuschließen, wie es zum Beispiel Clara getan hat?
Hello, my name is Clara and I decided to go to Russia.
Clara entschied sich wie viele andere junge Frauen und Männer nach Nordostsyrien zu gehen, genauer gesagt nach Rojava. Rojava ist kurdisch und bedeutet Westen, weil sich Kurdistan über mehrere Länder erstreckt und kein eigener Staat ist. Nach einer Revolution 2012 ist Rojava unabhängig. In den letzten Jahren sorgten die Teilnehmer der Revolution dafür, dass Gruppen des Islamischen Staats zurückgedrängt wurden. Dabei gab es einen internationalen Aufruf, nach Rojava zu gehen und sich bei den Kämpfen zu beteiligen. Auf beiden Seiten stand sich nicht nur die lokale Bevölkerung gegenüber, sondern auch viele Menschen aus Europa und anderen Kontinenten. Wie bei vielen anderen auch, fing bei Clara die Politisierung hier in Europa statt.
I decided to go to Rojava because I had read about the struggle. I had met people from there and I was really fascinated by the revolution there and what is happening there and the resistance against the Islamic State. I had before in my life trying to organize in ways, trying to change things that I saw that there was problems in, and I saw that in Rojava they are really making this happening. So they were organizing the society in as equal way as possible, showing that there's also other ways organizing than in a capitalist society.
Rojava wird als Alternative zu einer kapitalistischen Gesellschaft gesehen. Dort wird versucht, sich nicht staatlich zu organisieren und vieles läuft in kleinen Communities ab. Ein besonderer Schwerpunkt dort ist die Frauenbefreiung und Ökologie. Wenn etwas nicht funktioniert, wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Das Leben dort unterscheidet sich stark zu dem hier in Europa.
The life here is quite different than in Europe. Probably the nicest things and the things where I have also learned most is the communal living. Basically, I'm all the time with other people, sleeping together in the same room, eating together, doing work together. And this is of course also one of the hardest things, especially coming from Finland.
Eine besondere Rolle in der Revolution wird der Frau zugeschrieben. Jede wichtige Position wird jeweils von einem Mann und einer Frau besetzt.
I got to know about YPG, the Women's Self-Defense Forces, and this was really interesting for me because of course it's a woman protecting the revolution, but also it's so much more than that. So it's not only an armed force, but it's also a way to develop yourself, your revolutionary personality, to learn to live together, to create life together with other women and struggle against patriarchy. This point was is really interesting for me to change yourself. You know, we want to change the society, but to do that we also need to change ourselves. And in YPG I have felt that work is possible.
Jedoch ist das Ganze nicht wirklich ungefährlich. Jahrelang führten die Kräfte der YPG einen Kampf gegen den IS. Immer wieder gab es auch Konflikte mit der türkischen Armee, wie zum Beispiel im Frühjahr 2018, als die türkische Armee mit Hilfe islamistischer Milizen die nordsyrische Stadt Afrin angriff. Bei dieser Offensive kam auch die britische Internationalistin Anna Campbell ums Leben. Jedoch verurteilten Claras Familie und Freunde sie nicht dafür, dorthin zu gehen.
My parents were of course a bit afraid when I told them that I'm gonna go, and I was a bit afraid to tell to some of my friends, but then when I finally told, everyone has been really supportive.
Auf die Frage, ob sie nicht selbst Angst hat, dort zu leben und an den Kämpfen teilzunehmen, antwortete sie:
I'm not really afraid being here because in the everyday life here is still as anywhere, you know. But of course, you need to be, as a fighter, you need to be aware all the time. You need to have your weapon with you all the time. Also, developing this consciousness is important. But actually, when you are prepared, then you are not afraid.
Einen Tag nach den Angriffen auf Rojava hast du, Nils, ja auch ein Interview mit Clara gehabt.
Ja, genau. Und das gibt es auch am Ende des Podcasts in voller Länge zu hören.
Köln Campus.
Wenn wir uns die Gesellschaft in der Demokratischen Föderation Nord- und Ostsyrien genauer anschauen, gibt es drei Grundprinzipien, nach denen sich die Gesellschaft dort neu organisiert. Und zwar nach Bas-Demokratie, Frauenbefreiung und Ökologie. Gut, Demokratie und Frauenbefreiung liegen meiner Meinung nach ja auf der Hand. Aber wieso ist der Punkt Ökologie dort so ein großes Thema, Nils?
Ja, also bevor sich die Region unabhängig gemacht hat, hat man nicht so einen großen Wert auf Ökologie gelegt. Auf den Feldern gab es überwiegend Monokultur und die haben die Böden natürlich stark belastet. Genau deswegen gab es auch eine systematische Abholzung der Wälder. Das halt zugunsten einer Wirtschaftsweise, die auf maximale Ressourcenausbeutung ausgelegt war, um halt einfach mit anderen Ländern halt mithalten zu können. Die lokale Bevölkerung hat darunter natürlich sehr gelitten und musste anschließend in größere Städte ziehen. Dort waren sie dann überwiegend als billige Arbeitskräfte tätig.
Okay, das macht ja auch Sinn, Wälder, die abgeholzt wurden, wieder aufbauen zu wollen. Aber wieso ist die Bevölkerung da nicht vorher drauf gekommen und macht das gerade jetzt?
Ja, also die vorherige Regierung war an einem ökologischen System nicht sonderlich interessiert. Das hat man ja dort auch an der mangelnden Müllentsorgung und massiven Chemikalieneinsatz in der Landwirtschaft gespürt. Nun ist die Region aber unabhängig und kann dort selbst entscheiden, wie sie die Wirtschaft gestaltet. Und da ist es für alle Beteiligten besser, wenn man auch etwas auf die Umwelt schaut und nachhaltig anbaut. Natürlich ist das jetzt nichts, was mit einem kapitalistischen Staat wirtschaftlich mithalten kann. Es hilft aber der lokalen Community sehr weiter und macht das Gebiet auch schon ein wenig bewohnbarer oder auch lebenswerter, obwohl es auch im Bürgerkrieg ist oder sogar im Krieg mit der Türkei. Es ist ein Projekt, das in die Zukunft gedacht ist und vielleicht auch das Beste, was man aus der Situation noch machen kann.
Du redest ja jetzt gerade von Projekt. Ich dachte jetzt tatsächlich, das wäre irgendwie was, was von einer Regierung oder so kommt. Welches Projekt ist das denn genau? Wer macht das und was wird gemacht?
Nein, nein. Also das Projekt nennt sich Make Rojava Green Again und ist von Internationalisten und der Jugendbewegung vor Ort in Rojava ins Leben gerufen worden. Genauer gesagt 2017. Dort wurde auch die internationalistische Kommune von Rojava gegründet. Die Problematik, mit denen die sich dort auseinandersetzen müssen, ist vor allem ein fehlendes Wissen der Bevölkerung über Ökologie. Weswegen sie sich dafür einsetzen, vor allem die Bevölkerung über dieses Thema aufzuklären. Zudem gibt es ein Projekt der Aufforstung. Dabei wurden schon mehrere tausende Bäume gepflanzt.
Wow, okay, das ist ja echt wirklich dann auch schon ziemlich viel. Ökologischer zu leben, gerade auch mit den Zukunftsgedanken im Hinterkopf, klingt wirklich erstrebenswert, ob jetzt in Krieg oder nicht. Deshalb solidarisieren sich wahrscheinlich auch so viele Fridays for Future-Aktivistinnen mit Rojava.
Campus.
Ich habe gerade hier im Studio den Agit. Erklär doch mal, wieso wir dich eigentlich eingeladen haben.
Hi, genau, mein Name ist Agit Ahmed. Ich komme aus Köln und studiere in Bonn. Ja, ich soll heute hier ein bisschen über Rojava reden. Das ist das Projekt in Norden Syriens.
Genau, also Rojava haben wir den ganzen Tag quasi behandelt in dem Podcast und wir haben natürlich einige Fragen. Fangen wir erstmal da an, dass du in dem Komitee Defend Rojava Komitee bist. So, was genau ist denn euer Ziel?
Genau, das Defend Rojava Komitee hat sich zum Ziel gesetzt, über Rojava erstmal zu informieren, aber ganz praktisch auch sich vorzubereiten. Worauf vorbereiten? Es war schon lange absehbar, dass der türkische Staat in Rojava, also in den Norden Syriens, Rojava nebenbei heißt Westen, ist kurdisch und soll Westkurdistan letztendlich darstellen. Das ist halt der Norden und Osten Syriens. Und das Komitee hat sich letztendlich gegründet Anfang des Jahres, um letztendlich einer Invasion, einem Angriffskrieg der Türkei entgegenzuwirken, sich vorzubereiten darauf, um hier in Europa Aktionen dafür zu machen, um Widerstand letztendlich dagegen zu leisten.
Und du bist ja auch in der Studierendengruppe
Jecheke
tätig, das heißt der Verband Studierender aus Kurdistan. Und wieso habt ihr das gegründet?
Genau, die JEHREKE ist kein neues Projekt wie das Komitee. Mhm. Die JEHREKE gibt es schon seit 1991 in Deutschland. Damals war das Ziel, eine Öffentlichkeit zu schaffen, weil die kurdische Diaspora, also die Kurdinnen und Kurden, die außerhalb der kurdischen Gebiete leben, also in Europa vor allem, um diese eine Stimme zu verleihen, auch auf dem akademischen Weg. Weil bis dato kannten viele Europäerinnen und Europäer eben nur die Gastarbeiter und die wurden oft halt eben als Türken bezeichnet. Und die JEHREKE hat sich letztendlich gegründet, um auch akademische Arbeiten zu leisten, um eine Öffentlichkeit zu schaffen für die Problematiken der Kurden und Kurden.
Wo du es jetzt gerade ansprichst, die Problematiken der Kurden und Kurdinnen, wo liegen die denn genau?
Ja, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Eigentlich, die Problematik führt ja uns ein Jahrhundert zurück, nämlich durch die Gründung des Staates Türkei, durch die Republik Türkei und der darauf folgenden erstmal Verleugnung einer kurdischen Identität, einhergehend mit eben Vertreibung, Verfolgung in der Türkei, aber auch im Iran, im Irak und in Syrien, überall da, wo halt eben Kurdinnen leben. Durch diese Vertreibung, Verfolgung sind halt viele geflohen, nach Europa vor allem, aber auch in die USA. Und dort letztendlich haben sie versucht, eine Existenz zu gründen, aber natürlich auch mit Hinblick auf ihre alte Heimat dennoch eine gewisse Sensibilität zu schaffen, eben dass es noch Vertreibung und Verfolgung gibt, bis hin eben zu Morden. Und das hat sich die JEHREKE letztendlich auch zur Aufgabe genommen, um darüber aufzuklären.
Du hast ja gerade schon mal erwähnt, die Gründung der Türkei, der Republik Türkei, da fällt ja dann doch auch oft das Wort Kurdenrassismus. Also dass es von Anfang an seit dieser Gründung den Kurdenrassismus gibt. Wie genau äußert sich das denn? Also wo genau gibt es die Unterschiede zwischen Kurden und Türken?
Ich fange jetzt mal mit den Unterschieden an. Die sind eigentlich nicht wichtig, sagen wir es mal so. Tatsächlich, die kurdische Community wünscht sich keine Unterscheidung zwischen Türken und Kurden. Das Einzige, warum man halt, oder auch ich und wir, darauf pochen, dass es eben eine kurdische Identität gibt, ist nur, weil wir uns von den Türken abgrenzen wollen, sondern weil wir einfach sagen wollen, uns gibt es auch. Da müssen wir halt nochmal in die Historie gucken. Es war letztendlich so, dass man eine Legitimationsgrundlage gesucht hat, um die Türkische Republik zu gründen. Und die Türkische Republik letztendlich hat letztendlich einem Ethos oder einem Vorbild gefolgt, eines Türken, der muslimischer Religion ist. Und in dieses Vorbild und in dieses Schema haben letztendlich keine Kurden gepasst, keine Armenier gepasst, keine Christen gepasst. Und diese wurden letztendlich vertrieben und auch verfolgt, bis hin zu Massakern und Genoziden. Ich erinnere hier, vor 2-3 Jahren hat auch der Bundestag eine Resolution verabschiedet und anerkannt, dass den Genozid an den Armenierinnen, Armeniern, Pontusgriechen und anderen religiösen und ethnischen Minderheiten auch gab. Das heißt, die Existenz der Türkei, der Republik, basiert letztendlich auf diesen schrecklichen Taten. Und deswegen ist es wichtig, heute hervorzuheben, es gibt diese Identitäten auch heute noch. Und das ist auch der Grund, warum es heute noch diese Probleme gibt. Weil letztendlich der heutige Staat, die Türkei, nicht einsehen möchte, dass es eben genau das gibt. Und daher gibt es das genau. Also Rassismus, weil die anderen das nicht sehen möchten und weiter fortführen.
Würdet ihr denn auch sagen, dass ihr eigentlich schon fordert, dass die Türkei das auch aufarbeitet? Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Deutschland schaut, da wird der eigentlich generell immer verlangt, dass zum Beispiel die NS-Zeit aufgearbeitet wird. Das war ja jetzt bei der Türkei zum Beispiel ja gar nicht der Fall. Ist das etwas, was zum Beispiel jetzt das Defend Rojava-Komitee auch so verlangen würde oder sich wünscht, dass da seitens der Türkei etwas kommt?
Das Defend Rojava-Komitee, vielleicht nochmal so, um das genauer zu beschreiben, ist eigentlich ein Aktionsbündnis. Da haben sich viele verschiedene, vor allem Jugendliche, versammelt. Wie gesagt, seit Anfang des Jahres, ab dem Zeitpunkt, wo letztendlich klar war, dass der türkische Staat in den Norden Syriens, in Rojava, einmarschieren wird, weil sie letztendlich es nicht dulden können, eine kurdische Selbstverwaltung oder kurdisch geführte Selbstverwaltung, weil letztendlich leben dort auch Araberinnen und christliche Minderheiten. Aber letztendlich kann der türkische Staat in seinem nationalistisch-fundamentalistischen Wahn, so wie ihn Erdogan momentan repräsentiert wie kein anderer, kann es letztendlich nicht hinnehmen, dass es so eine Autonomie, so eine Selbstverwaltung gibt. Weil diese Selbstverwaltung würde letztendlich die Existenz, so sieht er das, so sehen die Mehrheit der Türken in der Türkei das, würde die Existenz der Türkei bedrohen. Wobei wir natürlich sagen, nee, das würde es eben nicht, sondern es würde den Weg ebnen für Verständigung, für Frieden, für Lösungen. Und das Defend Rojava-Komitee, um darauf zurückzukommen, ist letztendlich ein Aktionsbündnis aus verschiedenen Organisationen, um den Fall Tag X, also der Einmarsch, um dagegen vorzugehen, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um Aktionen zu machen. Dafür ist das Defend Rojava-Komitee.
Okay, also quasi um schnell reagieren zu können, dass auch dann sofort Awareness quasi geschaffen wird, wenn es zu diesem Tag X kommt. Wir haben den Fall ja jetzt seit letzter Woche Mittwoch. Was habt ihr seitdem getan?
Genau, also ich kann jetzt für Köln sprechen, weil ich vor allem, weil ich hier organisiert oder aktiv bin. Das Defend Rojava-Komitee oder das Defend Rojava-Projekt gibt es in ganz Europa, unter anderem in Großbritannien. Dort kann man auch nachverfolgen, sind viele Aktionen geschehen seitdem. Und auch hier in Köln haben wir zum Beispiel diese Woche jeden Tag von 12 bis 18 Uhr waren wir am Kölner Hauptbahnhof, am Bahnhofsvorplatz und haben eine Mahnwache abgehalten. Wir hatten ein Zelt und haben versucht, die Bürgerinnen und Bürger in Köln zumindest und die auf Durchreise sind, aufmerksam zu machen auf diesen Umstand, unerträglichen Umstand letztendlich. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir reden von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Über diese Mahnwache hinaus haben wir dann ab 18 Uhr täglich eine Kundgebung oder einen Demonstrationszug veranstaltet und bis 20 Uhr und nach 20 Uhr haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und versucht zu reflektieren, so was haben wir getan, was konnten wir tun und was können wir weiterhin tun. Das haben wir zum Beispiel jetzt die komplette letzte Woche organisiert und davor die Tage fanden halt auch spontane Kundgebungen und Demonstrationen statt, eben genau weil es so eine spontane Aktion von der Seite der Türkei gab.
Was mir zum Beispiel in meiner Recherche immer mal wieder aufgefallen ist, also beziehungsweise hatte ich das Gefühl, dass sich dieses Kurden-Türken, diese Unterteilung irgendwie immer weiter zugespitzt hat. Also die Kurden wollen sich befreien quasi, also einen eigenen Staat oder kommt das gar nicht hin?
Es ist auch sehr interessant, weil aus der westlichen Wahrnehmung sieht man letztendlich den Konflikt Türken gegen Kurden oder Kurden gegen Türken. Tatsächlich ist es viel differenzierter und viel tiefer und es reicht auch letztendlich weit zurück und deswegen auch sehr kompliziert und sehr komplex. Ich versuche das mal so zu erklären. Es gibt gar eigentlich nicht die Kurden, also es ist kein monolithischer Block, der homogen ist, sondern unter den Kurden oder der ethnisch-kurdisch zu beschreibenden gibt es verschiedene Parteien. Parteien, die verschiedene Ziele haben. Es gibt dann welche, die einen eigenen Staat fordern. Der Staat, der sich dann zusammensetzen würde aus dem Osten der Türkei, dem Norden Syriens, dem Norden Iraks und dem Westen Irans. Das wäre das historische Kurdistan. Es gibt Parteien, die das fordern und es gibt auf der anderen Seite auch Parteien, die eben das nicht mehr fordern. Die sagen, wenn wir heute einfach neue Grenzen ziehen im Mittleren Osten, der ohnehin schon so tief zerspalten ist und heimgesucht wird von Kriegen, wenn wir dort jetzt anfangen, neue Grenzen zu ziehen, dann wird es nicht ruhiger werden und auch weiterhin werden Kriege nicht verhindert werden. Deswegen geht das zum Beispiel auf die Gedanken von Abdullah Öcalan zurück, der letztendlich sagt, wir müssen versuchen, einen demokratischen Konföderalismus aufzubauen. Das will grob beschreiben, dass wir keine neuen Staaten wollen oder möchten oder keine neuen Staaten erschaffen werden sollen, sondern letztendlich Konföderationen. Innerhalb der bestehenden Grenzen soll es selbstverwaltete Autonomie geben, die basisdemokratisch organisiert ist und Säulen wie Ökologie, Frauenrechte und letztendlich Basisdemokratie als Stützpfeiler haben. Und wenn man sich das zum Vorbild nimmt, kann man halt eben einem ganz anderen System letztendlich sich vorstellen. Ein System, was als Vorbild fungieren kann. Und Rojava ist letztendlich der erste Schritt dorthin. Rojava wäre das Pilotprojekt sozusagen eines solchen demokratischen Konföderalismus, weil Rojava soll nicht als eigenständiger Staat existieren, sondern innerhalb Syriens als eine konföderale, aber selbstverwaltete Region verstanden müssen. Und im besten Fall soll das dann letztendlich auch für die Türkei, Iran und Irak gelten.
Mhm. Und die Türkei hat die Offensive ja eigentlich gestartet, um, wenn man es ganz perfide ausdrücken möchte, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. Also damit gerade auch syrische Flüchtlinge dort zurück können. Also quasi stellt die Türkei es ja so dar, als hätten die Föderation der nordsyrischen, wie nennt man das noch? Föderation der demokratischen...
Demokratische Föderation Nordsyrien.
Danke. Also rum. So.
Rojava kurz.
Genau. Als hätten die sich quasi Land gekrallt und was sie jetzt nicht mehr rausrücken werden. Also so sieht es ja von Seiten der Türkei aus. So stellen sie es dar. Wo liegt denn die Angst der Türkei? Gab es jemals irgendwie Auflehnungen der Kurden? Gab es da wirklich auch mal seitens der Kurden ja quasi Angriffsmomente in die Türkei? Oder ist das eine komplett unbegründete Angst?
Ich versuche mal auf die erste Frage mit den Flüchtlingen.
Mhm.
Genau, es sind ja seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien viele Flüchtlinge oder viele Menschen geflohen. Einige über über die Türkei, andere über andere Wege. Und letztendlich hat die Türkei heute tatsächlich 3 Millionen, sie spricht von 3,6 Millionen, auf jeden Fall zwischen 3 und 4 Millionen Flüchtlinge innerhalb des Landes, die für die Türkei natürlich erstmal eine Herausforderung und eine Schwierigkeit darstellen. Aber letztendlich Erdogan und seine Regierung das genau benutzt und instrumentalisiert, um die EU letztendlich zu erpressen. Vielleicht kommen wir später nochmal darauf zurück mit dem EU-Flüchtlingsdeal. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, die Türkei sagt offiziell, wir brauchen diesen Platz im Norden Syriens, um die Flüchtlinge, die aus Syrien gekommen sind, wieder dort anzusiedeln. Dabei gibt es nur ein Problem, nämlich die Flüchtlinge oder die Menschen, die geflüchtet sind, kommen größtenteils nicht aus dem Norden Syriens, sondern eher aus dem Süden oder oder der Mitte Syriens. Das heißt, es sind ethnisch und religiös andere Menschen, was vielleicht was erstmal gar kein Problem oder Thema sein sollte. Das Thema aber ist eben das Ziel der Türkei. Das Ziel ist es, nicht aus humanitären Gründen geflüchteten Menschen Platz zu schaffen, sondern das Ziel ist es, eine ethnische Säuberung vor Ort vorzuführen. Das kennen wir nämlich schon von der Türkei. Nämlich auch schon in der Vergangenheit wurden kurdische Dörfer und Städte im Osten des Landes, also Osten der Türkei, wurden Menschen, die daherkommen, vertrieben. Die sind dann zwangsumgesiedelt worden in den Westen der Türkei. Und viele ethnisch-türkische Menschen wurden dann in den Osten gebracht, sodass es letztendlich eine Aufbrechung der kurdischen Kultur und Sprache gibt. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Heute gibt es sehr viele kurdische Jugendliche, die nicht Kurdisch sprechen können, die ihre Kultur nicht kennen. Und da müssen wir halt kurz sagen, Kurdisch und Türkisch ist insoweit ein Unterschied, als dass es komplett zwei verschiedene Sprachen, Kulturen sind. Das eine zum Beispiel ist eine indogermanische Sprache, das Kurdische, und das andere ist eher eine Sprache oder eine Ethnie, die aus dem Norden, also Mongolei, über Kasachstan, Usbekistan, Aserbaidschan bis in die heutige Türkei, ein Nomadenvolk, was letztendlich später als die Kurden in den Mittleren Osten erst kamen. Das heißt, auch ethnisch und auch sprachlich liegen diese zwei Völker sehr weit auseinander. Und die Türkei versucht letztendlich jetzt wieder das zu machen, was sie schon in der Vergangenheit getan hat, nämlich eine Umsiedlung von Kurdinnen und Kurden, eine Zwangsumsiedlung, indem sie erstmal angreift, wie jetzt. Dadurch laut UN, glaube ich, über 130.000 Flüchtlinge entstehen, also kurdische Flüchtlinge, um dann letztendlich arabische Geflüchtete dort anzusiedeln. Das heißt letztendlich wieder eine ethnische, religiöse Säuberung.
Genau, und da war jetzt trotzdem nochmal die Frage, wo diese Angst tatsächlich herkommt, dass diese Umsiedlung aus Seiten der Türkei überhaupt nötig ist. Gab es da jemals Auflehnungen?
Genau, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, aber das dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen. Dadurch, dass es seit Gründung der Türkei die Marginalisierung oder die Verleugnung von kurdischer Identität gab, also seit Atatürk, wurde das aber natürlich nicht einfach so hingenommen. Es gab damals, also 1923, auch schon vorher und nachher, gab es dann kurdische Aufstände. Das waren verschiedene, zum Beispiel der Sheikh Said Aufstand, Seyd Reza Aufstand. Das sind verschiedene Namen, die kann man recherchieren in zu verschiedenen Zeitpunkten der türkischen und kurdischen Geschichte, wo letztendlich damals erstmal Clans und Stammesführer sich nicht unterordnen wollten, zum Beispiel auch nicht Steuern zahlen wollten, Autonomie beibehalten wollten. Und diese haben dann letztendlich sich aufgelehnt und das führte zu Massakern des türkischen Staates. Das sind 38 in Dersim und dann weitere Daten 78 und viele verschiedene. Ich möchte das jetzt hier abkürzen. Und dann hat sich letztendlich aus diesen verschiedenen Aufständen um 78 die PKK gegründet. Das ist, glaube ich, heute letztendlich der Hauptfeind der Türkei. So. Damit wird letztendlich alles andere und alles weitere begründet. Die PKK wird Partei Karkerin Kurdistan, also die Arbeiterpartei Kurdistans, wird von der Türkei als Terrororganisation gesehen, auch von der EU und auch von den USA. Und diese nimmt die Türkei als Feindbild seit jeher, weil die PKK auch Widerstandskampf ab 1984 geleistet hat und heute immer noch leistet. Und dass sich letztendlich realisiert hat in Angriffe gegen türkische Soldaten, Polizisten und gegenseitigen Kämpfen zwischen Armee und Guerilla der PKK. Und dabei kam halt bis heute Schätzungen nach 40.000 bis 50.000 Menschen ums Leben. Wahrscheinlich ist die Zahl noch höher von meist Kurdinnen, aber auch Türkinnen. So, und das nimmt die Türkei jeher als Legitimationsgrund, um alles Mögliche zu tun, weil sie einen Antiterrorkampf führt. Und das ist auch der Grund, warum sie jetzt in Syrien einmarschiert ist, weil sie die YPG, die den IS besiegt hat, als Ableger der PKK versteht und diese auch als Terrororganisation betitelt und deswegen angreifen möchte. Die YPG aber, auch wenn sie ideologisch verwandt ist mit der PKK, heute aber einer der wichtigsten oder vielleicht sogar der wichtigste Verbündete der USA und des Westens war, nämlich im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat.
Genau, und um jetzt den Bogen quasi wieder nach hier zu spannen, weswegen es hier ja zum Beispiel auch das Defend Rojava-Komitee gibt oder wahrscheinlich auch die
YPG,
genau. Ist ja, dass dieser Antiterrorkrieg, den die Türkei ja angeblich führt, den erkennt die EU ja zum Beispiel auch nicht an, weswegen die Türkei auch immer noch kein EU-Partner ist, also nicht in der EU ist. Und es gibt ja auch dieses ganze Flüchtlingsabkommen, was wir ja gleich auch nochmal hier im Laufe des Podcasts genauer besprechen werden. Wie sehen die Kurden denn sowas, also sowas wie die EU?
Genau, zu dem angeblichen Antiterrorkampf. Die Türkei verwechselt halt letztendlich hier Ursache und Wirkung. Sie sagt, wir sehen uns Anschlägen und Angriffen der PKK ausgesetzt und deswegen müssen wir umfangreiche Methoden und Mechanismen, Gesetze anwenden, um letztendlich alles machen zu können, um diesen Kampf zu gewinnen. Was aber letztendlich passiert, de facto, ist halt das, was heute immer noch aufgearbeitet wird. Also wir sind noch lange nicht am Ende. Da zählt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ist da einer der wichtigsten Instanzen zurzeit, weil momentan alles dokumentiert wird, Sachen, die seit Jahrzehnten der Vergangenheit liegen, wie zum Beispiel Angriffe der Türkei. Jüngste Beispiele wären zum Beispiel die Städte Diyarbakır, Cizir und Mardin. Das sind Städte im Osten und Südosten der Türkei, kurdische Städte. Und die letztendlich haben Stadtteile, in denen es vor einigen Jahren heftige Auseinandersetzungen zwischen der PKK und dem türkischen Staat gab. Und der türkische Staat hat dies letztendlich als Vorwand genommen, um ganze Stadtteile niederzumachen und platt zu machen. Man muss sich das so vorstellen, als würden wir heute hier in Köln-Lindenthal oder in der Innenstadt würden Militärhubschrauber und Panzer fahren und Häuser und ganze Straßenzüge bombardieren. So, das waren tatsächlich Bilder, die wir nur teilweise in Europa gesehen haben, die aber die kurdische Community ganz präsent hatte. Und das war letztendlich auch ein Antiterrorkampf, wobei aber Tausende von Menschen umgekommen sind und noch viel mehr in die Flucht getrieben wurden. Und das wird zurzeit aufgearbeitet. Wie gesagt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte spielt da eine wichtige Rolle. Und das letztendlich auch die Hoffnung. Die kurdische Community hatte lange Zeit die Hoffnung, dass durch die Europäisierung der Türkei letztendlich auch so Grundwerte wie Menschenrechte und Frieden und dergleichen hochgehalten werden. Das sah auch immer mal wieder gut aus, aber im Grunde hatte sich leider nichts verändert. Auch die zuletzt sogenannten Friedensprozesse, die Erdogan angestoßen hat, waren letztendlich auch nur eine Farce und eine Finte. Weil anders lässt sich die heutige Situation dann nicht mehr beschreiben. Aber nichtsdestotrotz liegt die Hoffnung in Europa, dass durch die Institutionen der EU und durch die Mechanismen, auch Sanktionsmechanismen der EU, die Türkei zumindest ein wenig diszipliniert werden kann. Damit halt eben nicht wie in den 90ern oder in den Jahren davor Massaker geschehen und die Welt nichts davon mitbekommt. Wir müssen aber dazu noch traurigerweise sagen, dass diese Hoffnung und dieses Vertrauen in die EU immer weiter geschwächt wird, weil wir halt auch genau heute wieder sehen, die EU und die Mitgliedsländer schaffen es nicht, eine eindeutige Sprache mit der Türkei zu sprechen. Sie schaffen es nicht, eindeutig zu reagieren auf diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Wir sehen zum Beispiel Frau Merkel, die sich da drückt, klare und scharfe Worte zu finden oder halt eben auch klare und scharfe Schritte zu gehen. Als aktuellstes Beispiel, die EU hat verabschiedet, keine Waffenexporte mehr keine Waffen mehr zu liefern. Aber auch das eine totale Farce, weil das nur neue Waffenlieferungen betrifft und nicht die schon genehmigten und die noch ausstehenden. Und dafür hat sich vehement die CDU und die SPD eingesetzt, dass es eben kein generelles Waffenembargo gibt. Und das alles lässt eben letztendlich die Hoffnung der kurdischen Community immer weiter sinken und das Vertrauen auch sinken in diese Institution.
Was müsste die EU denn tun, damit das Vertrauen gerade auch der kurdischen Community auch hier in Deutschland wieder aufgebaut werden kann?
Genau, Vertrauen, darüber haben wir eben gesprochen. Es gibt dazu einen schönen und auch sehr traurigen Satz, der sich immer wieder bewahrheitet, nämlich the Kurds don't have friends but the mountains. Die Kurden haben keine Freunde, nur die Berge. Der wird in diesen Tagen oft zitiert. Ich letztendlich wünschte, es würde anders kommen. Und wie könnte es anders kommen? Ich glaube, die Kräfte in Nordsyrien und Rojava, die Widerstand leisten, werden immer gut darauf achten, nochmal so viel Vertrauen in Partner zu haben. Letztendlich, weil die USA sich da zurückgezogen hat, nachdem der Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat geführt wurde, würden sie sehr aufpassen. Aber ich glaube, was dazu beitragen kann, um wieder Zusammenarbeit und auch Verständigung zu fördern, wäre ein sofortiger Stopp des Angriffskrieges, des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Türkei. Und das geht vor allem durch ein sofortiges und generelles Waffenembargo, das heißt für schon genehmigte und auch für ausstehende Waffenexporte, die müssen sofort gestoppt werden von allen Seiten für die Türkei. Des Weiteren müssten ganz dringend wirtschaftliche Sanktionen und politischer Druck ausgeübt werden gegenüber der Türkei. Da hat die USA ja schon mal ein Papier vorgelegt, was Konteneinfrierungen und auch Strafzölle beinhaltet. Diese müssen aber dann ganz deutlich hochgefahren werden, damit die Türkei tatsächlich davon was spürt und diese auch ernst nimmt. Und ein dritter Punkt, sehr wichtig, vor allem wieder im Hinblick auf das Vertrauen. Man müsste die Kriminalisierung der Kurden und Kurden vor Ort und auch drüben endlich aufheben. Das heißt, keine Repression mehr gegenüber Strukturen, die sich solidarisieren mit der YPG und der YPG, bis hin zu einer Aufhebung des Verbots der PKK, weil ich glaube, dass dies alles Punkte wären, dann würden die Konfliktparteien sich auf Augenhöhe begegnen können und tatsächlich eine Lösung finden, die für alle Seiten akzeptabel ist. Zuletzt wurde jetzt ein Deal, so betitelt es ja Trump, zwischen der Türkei und den USA ausgehandelt über einen Waffenstillstand, an den sich sowieso nicht gehalten wird, weil die Türkei weiterhin Angriffe fliegt. Aber wenn man das weiterdenkt, haben letztendlich zwei Parteien über einen Krieg entschieden, der so viele andere letztendlich auch involviert. Da sind halt eben die kompletten kurdischen Vertreter nicht mit einbedacht. Da sind die Syrer und auch die Russen und auch noch viele andere Kräfte nicht mit involviert. Und um da eine Begegnung auf Augenhöhe und eine Diplomatie auf Augenhöhe zu erreichen, müssten wir halt genau das tun, was ich eben genannt habe.
Und das sind ja auch genau die Forderungen, die ja auch bei den Demonstrationen, die in nächster Zeit und auch heute ist ja so eine Großdemo, das sind ja dann die ganzen Forderungen, die dort genauso gestellt werden. Danke für das Interview und schön, dass du hier warst.
Ich danke dir, danke, dass ich hier sein durfte.
Campus. Aber natürlich haben solche Offensiven wie in Syrien seitens der Türkei auch Auswirkungen auf Europa. Ein Thema, das wohl so gut wie alle betrifft, ist das Thema Flüchtlingspolitik. Und du, Annika, wolltest mehr darüber wissen. Europa hat ein Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Wie kam es denn überhaupt zu diesem Abkommen?
Genau, gerade in den Medien wird das Thema Flüchtlingsabkommen ja immer und immer wieder erwähnt und gerade auch Deutschland würde so oder so politisch handeln, um dieses Abkommen nicht zu gefährden. Und eigentlich ist es zu diesem Abkommen gekommen, weil, also kurz zur Erklärung, nach 2011, also dem Ausbruch der Kämpfe in Syrien, flohen so viele Menschen. Leider waren die Lebensbedingungen für Flüchtlinge auch aufgrund dieser hohen Anzahl halt sehr schlecht, weshalb dann 2015 viele Menschen versuchten, nach Europa weiterzureisen. In den Medien wird ja auch oft von Massenflucht gesprochen, da auch vermehrt Menschen aus dem Irak, Afghanistan oder nordafrikanischen Ländern über die Türkei fliehen wollten. Und genau da sollte das Abkommen helfen, das am 18. März 2016 beschlossen wurde.
Also um Europa zu entlasten und Menschen direkt an einer Flucht zu hindern. Und wie sollte das Abkommen das schaffen?
In dem Deal wurden vereinfacht gesagt Vereinbarungen zur Rückführung von Flüchtenden getroffen, aber auch zur Verteilung von Flüchtlingen. Dann wurde noch festgehalten, dass Türken Visafreiheit bekommen und die EU den Beitritt der Türkei verhandelt.
Also vielleicht kurz noch zur Erklärung. Die Türkei hatte seit 2011 mehr als 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Was genau ist mit Rückführung und Verteilung von flüchtenden Menschen gemeint?
Die Türkei sollte ihren Grenzschutz verstärken und dafür sollte die EU 6 Milliarden Euro zur Verbesserung der Lebensumstände für Flüchtlinge in der Türkei bereitstellen. Auch für die, die von den griechischen Inseln wieder zurück zur Türkei zurückgebracht werden, damit diese in der Türkei, vor allen Dingen sollte so halt auch Schlepperei verhindert werden.
Also das Abkommen soll quasi Nicht-EU-Asylberechtigte garantiertes Asyl in der Türkei versichern?
Genau das, aber natürlich nicht nur das und auch nicht einfach nur so und mit Geld. Die EU verpflichtete sich für jeden abgelehnten Asylbewerber, der in der Türkei aufgenommen wird, einen syrischen Flüchtling direkt aufzunehmen.
Ja, das klingt schon fast nicht mehr, als würden wir hier über Menschen reden, sondern über Figuren eines Brettspiels. Aber was genau hat die Türkei denn davon, außer vielleicht etwas weniger syrische Flüchtlinge?
Das ist ja auch der Grund, weshalb das Thema Flüchtlingspolitik so emotional aufgeladen ist, denke ich. Und klar ging es hier nicht nur um die Flüchtlinge. Die EU wollte schneller über die Abschaffung des Visazwangs für türkische Bürger und den EU-Beitritt verhandeln. Das war aber alles 2018 beziehungsweise bis 2018 geplant. Die Türkei zum Beispiel wirft jetzt der EU vor, sich nicht an die Abmachung gehalten zu haben und droht damit, alle Abmachungen bezüglich der Flüchtlinge ebenfalls nicht mehr einzuhalten.
Hat die EU sich dann nicht an das Abkommen gehalten?
Tatsächlich hat die Türkei damit nicht ganz Unrecht, aber die EU hat vieles nicht erfüllt, wie zum Beispiel die Visafreiheit für Türken, weil Erdogan die Antiterrorgesetze nicht ändern wollte. Und so sagt die EU, dass seit dem Putschversuch im Juli 2016 die Regierung zunehmend autoritär wird und die Einhaltung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien nicht mehr gewährleistet ist. Was aber halt nun mal Voraussetzung dafür ist, der EU beitreten zu können. Und die Verhandlungen über die Visafreiheit für Türken ist ja verschoben, nicht komplett aufgekündigt. Die Offensive in Nordsyrien aber wird die Verhandlungen noch weiter nach hinten verschieben.
Und wahrscheinlich wird es sogar noch etwas dauern, bis hier die Verhandlungen überhaupt wieder aufgenommen werden. Solange die Türkei die Offensive gegen Nordsyrien nicht beendet. Denn die Türkei gibt viele verschiedene Gründe an, wieso es die Offensive überhaupt gibt. Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass bereits bei der Gründung der Republik Türkei durch vorangegangene Geschichte antikurdischer Rassismus fest verankert ist.
Köln Campus.
Bevor wir jetzt das Interview mit Clara zeigen, wollen wir schon mal vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören sagen. Mein Name ist Annika und ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick ins Thema geben.
Und mein Name ist Nils. Hoffentlich haben wir euer Interesse für das Thema geweckt. Auf die Idee des Podcasts sind wir wegen Clara gekommen. Sie ging als Internationalistin vor einem Jahr nach Rojava. Was mir aufgefallen ist, dass vor allem Frauen sich dort an den Kämpfen beteiligen und als Freiwillige dorthin gehen.
Und hier möchten wir natürlich auch auf Ivana Hoffmann aus Duisburg eingehen. Sie ging auch als Internationalistin nach Syrien, um dort gegen den IS zu kämpfen. Als erste deutsche und generell ausländische Frau ist sie 2015 im Kampf gegen den IS gestorben. Das soll euch auch nochmal bewusst machen, dass es wirklich keine leichtfertige Entscheidung ist, dorthin zu gehen, weil es halt auch echt gefährlich ist.
Und das hören wir dann jetzt auch nochmal im Interview mit Clara, welches keine 24 Stunden nach der türkischen Offensive gegen Rojava stattgefunden hat. Heute ist der 10. Oktober und gestern startete die türkische Regierung eine Offensive gegen die Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien, die auch als Rojava bekannt ist. Das Ganze ermöglichte die amerikanische Regierung, da sie ihre Truppen aus dem Gebiet abgezogen haben. Zuvor kämpften sie aber Seite an Seite mit der YPG gegen den IS. Die YPG ist die Volksverteidigungseinheit und gilt als bewaffneter Arm der kurdisch-syrischen Partei der Demokratischen Union. Dort sind nicht nur Kurden in den Einheiten, sondern auch Araber und Freiwillige aus der ganzen Welt. Ich spreche mit Clara. Sie ging als Internationalistin freiwillig in diese Region und schloss sich dort der YPG an. Das ist die Frauenverteidigungseinheit, also eine Einheit, die nur aus Frauen besteht. Clara, why did you decide to go to Rojava?
So, I decided to go to Rojava because I had read about the struggle. I had met people from there, and I was really fascinated by the revolution there and what is happening there, and the resistance against the also against the Islamic state. So I had before in my life been organizing, trying to organize in ways. Trying to change things that I saw that there was problems in, and I saw that in Rojava they are really making this happening. So they were organizing the society in as equal way as possible, showing that there's also other ways organizing than in a capitalist society. And more communal way, also ecological way, and what also really drew my attention was the women's liberation. So all the struggle there is based to the women's liberation. And all this got my interest, and I felt like I want to go and see how it is. I want to learn from it, but also I want to make my contribution, because for me it was an inspiration to try to create a different life based on my values in Europe. So I felt I want to also contribute to that struggle in Rojava and also help to defend it.
But during the time you went there, there was the Islamic State, like also called Daesh. And wasn't you afraid of going there? Because like many people got killed, even in Germany, there was one girl who got killed. Her name was Ivana Hoffmann. Maybe you knew about it and had this in mind?
Yeah, so of course, unfortunately, this struggle for the revolution and against the fascism has like taken many lives. But this, I think, shouldn't be a thing that is stopping us from struggling. So actually, from these people, we should get even more more energy to continue our fight and to
to make it happen what they were fighting for. You know, we kind of, I feel like we kind of owe it for them, you know. So, of course, I had this in mind. But at the same time, like I said, it was more like a thing that made me more sure about that I need to do this.
So you grew up in Europe and you didn't have like much contact like in your family with Kurdish people?
So I became familiar with the Kurdish struggle through my political action before. So we realized that actually we share a lot with the Kurdish people's struggle, and that way also I get to know Kurdish people. And we noticed that, actually we're struggling for the same thing, free society.
Did also your parents agree with you, or wasn't they afraid that you go there? Because in the media there was a lot of bad news about it and it was really, really risky. Did your parents or friends said maybe, Clara, don't go there?
Yeah, for sure people were also concerned. And after you know having a lot of discussions, I think also most of my family and friends understood that this is something very important, and also then respected my choice, which is really nice. And the support is a lot, means a lot. And I think this is one important point that that also we don't maybe easily think about when we are from Europe, where we many people didn't have to grow in a violent like war environment, that for us it's also we don't have to think about these kind of things, but that in some places, like for example in Rojava, it's not an option to you know, there you maybe have to take up arms because you need to defend yourself, unfortunately, and you can't make the decision not to do it because someone is attacking. So I also felt that it's our responsibility as well here to fight against the against Daesh, and also to defend this revolution that can be answer not just for, you know, the Middle East, but also for Europe.
You said there's a revolution. Could you describe how life is there in Rojava?
So the everyday life, it's kind of normal, you know, like anywhere. Of course, the place is, the culture is very different than in Europe, and the cities, the villages are smaller, the life is very collective. But, you know, you can still feel the ideas of the revolution everywhere. So for example, the position of women has changed a lot, and this kind of values that are values of equality and this living together with all kinds of people. So the area is like traditionally already very like how to say multicultural, or there's very many different ethnicities, and the whole idea of the revolution is that that all these ethnicities, all these different religions can organize together to live together, which in many places in world and in Middle East also has been before very difficult. But now they're really they have shown that this is possible. So there's the daily life is normal, but then there's the communities are organized. So the idea is that the communities has as much all the power to decide of their own things. So the communities meet in meetings and decide about things concerning their lives. And then there's upper meetings where people talk about more, you know, common things concerning a larger area. But the idea is that, you know, from the, let's say, like, upper meetings, the decisions made there cannot be made without the approval of the local communities. And none of those rules or whatever decisions are made cannot apply to the local communities until unless the local communities accept them in a said in a simple way. But also this the way of decision making, for example, and the way people organize there is constantly in change. So of course, like when people see that something is not working out, then people want to make a change. But this whole thing is based on this idea of living together in an equal way. So everyone should have their voice to the women's liberation and also ecology. So taking in concern the environment and that actually humans, we are part of the environment.
You mentioned a lot the woman liberation over there. The problem that I have in mind is there was Daesh, like the Islamic State, and this is something like was also a war against women. And did all people agree with you with women liberation?
Before, if you look at the ARI, there for sure, let's say it's been very, I don't know, conservative, feudal. And especially during Daesh, there was, you know, women couldn't go outside alone. They always needed to be a man or a boy with them. And they couldn't go without covering their body completely. I know some girls who, you know, families that they didn't let their women out because also it was just dangerous. So they couldn't go out for years. And of course, this was also against many people's will, you know. Also, there are still, of course, this kind of feudalism, not similar kind of, but still, you know, very different from here. But what I seen that, you know, also we can think that what woman liberation mean that many people maybe think that in Europe, I mean, women are liberated because they can, you know, walk on the street with wearing whatever or, you know, they can work wherever. But also this is not the idea of the women's movement there. That of course this is part of it, that you have to be able to work wherever you want. But more than that, it is also trying to find our own way as a woman. So realizing that, you know, all of our lives we've been, every one of us has been like under this like male or let's say like patriarchal patriarchy and how this has affected us. So for example, certain things in the society are more respected than other things, and that's how also we are organizing the society according to these more respected things, you know. So the idea is also for the women's movement and the women's liberation to find the own way as woman, what it means, what it can be, what can we be without those ideas. And that's also why the whole organizing of the society is based on that idea, because actually values like you know, values like motherly love kind of towards everyone, you know, are the ones that are actually keeping our the society together, and that's the direction where we want to go. So, still, of course, many people, like I said, live in this bit like feudal mindset, but there has been a big change happening that just the respect towards women, for example. That's something that I really feel. And other thing is, of course, YPG, which is the Women's Defense Forces. So this is like offering the space for women to kind of develop themselves and to, you know, to try to find out what is this thing, you know, behind all this patriarchy, behind the roles the society has put on us. And also there it's very important because it's giving for the girls and for the women a different way of living. So for some people, for some girls still, the future can be a bit narrow. Only, you know, you are seen only as a future wife, for example. But Yebeche has been also then offering like a other kind of future.
Isn't there a problem with religious movements over there? Like, for example, the people were like in an Islamic state. So I guess many people are also like religious. And is there a problem? Like, do they agree with you and still believe in God? Or is there something like, oh no, we don't want to have religions over here?
Ah, no, that's also important that you know, you can believe in whatever you want. And that's actually seen also something beautiful, you know, because sometimes that belief is it's a big part of people's life there for many people. Not for all. There's all kinds of religions there. And the idea is that, you know, everyone can have their religion and can practice it in peace. And it doesn't cross with the others. And this is something I see there and it's very beautiful.
If the YPG or like the Kurdish people recapture a city from Daesh and now take the control of the city, how did they start to change the thinking of the people?
I think many people, you know, also that were living under Daesh weren't actually agreeing with their ideas. So many people, maybe you have seen pictures of, you know, people being very happy and relieved, throwing away all the flags of Daesh and the clothes. And so actually many people were already supportive and knew about the ideas also of the revolution. But of course, there's always people who don't agree. And this is also one point that there also always needs to be space also for these people who don't agree. But then also, of course, a lot of work is done on the ground level of talking to people, you know, so the life there is very communal. So, for example, people from YPG go to the families and talk to the families, the mothers and the fathers of the women, tell about YPG and, you know, how is the life. And by this also the ideas of the revolution has been spreading.
If you see like pictures of the battle, you see a lot of women fighting in the front. Can you explain why a lot of women join the fight? Because in the normal army, they're like more men. And over there, it seems like they're like more women.
So this especially, I think, for women, it was really important to join the fight against Daesh. And of course now, against the Turkish state, because in the end, the Turkish state has been also supporting the Daesh. And, you know, the ideology of Daesh is, it's especially, or the war they make, as well as the now the Turkish state that wants to, you know, make Daesh in power again, or the Islamist gangs, is especially war against women. So for this reason, of course, many women felt that we need to fight, you know, who would defend us, you know, of course, it's women, it's us who need to defend ourselves. So for this reason, the woman took up arms. And already before that, especially, you know, Kurdish women, they already had this these ideas, and they didn't want to accept this, you know. And now there's just more and more, for example, Arabic women joining.
So they're not only Kurdish people fighting in there, so they're more, they're also like a lot of people from Europe, America, and also Arabic people. And do you think like this is more like an international conflict? Or like, do you think it's more like an international battle where a lot of people like come there and think it's more about the revolution or the ideas behind it? Or do you think it's more like a free Kurdistan?
For sure, it's an international fight, because the whole, it's not about, first of all, it's not just about like nation. So in Rojava, they don't want actually, they don't want a nation state. Kurdistan, this is not the part, but the fight has been from the beginning very international. And this is, it's based on this idea that, you know, people want to organize in smaller communities and not in a nation state, because also people have learned from the history. So we see, for example, Syria, Iraq, Iran, Turkey, that they were like kind of, they were made nation state, but like forced nation states. And you see how all of these areas, there's so much, has been so much conflict, so much war, and it's really not working. So for this reason also, people want to try a new way of organizing. And for this reason also, it's something that we can, you know, we can see that could work in other places in the world as well. And the values that the revolution is based on, so women's liberation, ecology, are something that we also need in other places of the world. So now we are facing a big environmental crisis everywhere in the world. And the real question, I think, is that how can we, you know, answer that with the system we now have? Because the system we now have has created this huge environmental problem. So we need a big change in the system. We need a big change in our mindsets. And this is something that the revolution in Rojava is truly trying to create and has been put to practice as well. So for this reason also, it's really international fight, and we need also people from other countries going there or learning from there and spreading the ideas.
Do you think that this is also something that could happen in Europe?
I think we can't like copy paste a revolution, and it's not needed the same way as it has been done. It has been done there. Maybe the same way it wouldn't work here, because we have a different culture. We have in many countries. Also, Europe is a big area with very different cultures. We have different geographies, etc. So of course, we should think that, okay, how should the change happen in here? But I totally think that there are aspects that we really can learn from the way they organize, and from the way people live there. So for example, it's not like an academic revolution. It's not about what you read, but it's more about putting into practice to what you believe in. And this is really something really beautiful there. So by showing how you live, you also inspire other people to change.
Yesterday, Turkey attacked Rojava. Did you saw this coming?
Yeah. So unfortunately, everyone actually were already waiting for it, because we know that the Turkish government and the president Erdogan is has been having this war against the Kurdish people for many, many years, and especially in the Bakur, in the North Kurdistan, in the area of Turkey, there has been a long history of oppression against the Kurdish people. And this is it's a really important point to acknowledge that what is happening there is fascism, and Erdogan has been practicing an ethnic cleaning of Kurdish people, and now he wants to widen this fight also to Rojava Kurdistan, because it's a threat to him that, you know, in the way Erdogan wants to, the model Erdogan wants is a fascist model, and he sees that in Rojava there has been in the northeast Syria people have been able to create something totally opposite to fascism. So of course he sees this as a threat, and for these reasons he's not gonna let go of his idea to invade Rojava, unfortunately. So for this reason, people were really already waiting for the attack and preparing for it.
So now, as the Turkish government attacked northern Syria or Rojava, you might have bigger issues over there than before, in the fighting before against Daesh, because the Turkish government has more opportunities. There was an international call to go there and fight for the revolution, as you said, and to fight against Daesh. Do you think there will be also a call to go there? Because I think many people would be really afraid to go there, because now it's like an actual war, which seems like really, really hard to fight.
Yeah, so it's important to see that actually already Daesh was supported by the Turkish government. So there's a lot of information, a lot of proof about, for example, Turkey giving weapons for them and also letting them cross the border, so they have been able to come to Syria through Turkey and also go to Europe through that same border. So actually now the fight is not different, you know. The goal is that what would happen in Rojava if Daesh wins, or, you know, if Turkey comes, invades, it's the same result. So now actually the fight is not so different. Of course, we are facing bigger weapons. We are facing military and NATO military, supported by many European countries, selling weapons to them, to Turkish state. And but also it's good to remember that the fight against Daesh in the beginning was very, very difficult in that area, and also it looked that Daesh would win. So, for example, also the war in Kobane 2015 was very, very difficult, and Erdogan said that Kobane would fall in 3 days, but it didn't. In the YPG won that battle. So also we need to really believe to the resistance and to support it. So of course, now the struggle needs a lot of support, and I believe that many people also want to still go there, and it is also very needed. And I think the important thing really is now to see it as our fight as well. So we are not supporting the revolution there, because we just want to, you know, save the people there or something like this. But it is our fight as well, we can see that that the life in Europe, for example, we have very different problems here than in there, but that there are many problems here as well. And for example, inequality, poverty, but also just this like huge depression and anxiety that people are feeling, that I believe strongly comes because we are not living by our values. Our like capitalist culture, our society is really preventing us to live by our values. And in Rojava, they have proved that another way of living is possible, that we here don't really believe in, that there's another way of living than we live now. But in Rojava, I've seen that it is put to practice. So for that reason, also, we should support the fight there.
What do you mean with there's not only their fight, it's our fight too?
So first of all, of course, fascism is a threat for the whole humanity. So we need to fight against the fascism of the Turkish state and Daesh. But then also this that seeing the value of ourselves so that our lives could be much better as well, that we can be much more than we are now, believing into a different future. And this is something that we don't have to go to Rojava also to do, but we can also fight a lot from here. So of course, spreading information about Rojava, reading more about it, and helping now to save this revolution. So putting pressure to the international community to stop this war is important, and also ourselves changing our lives to the direction we want to go, that we see is the right way to go. So just taking, really starting to live the way we think, what we put, things that we truly value over, you know, profit gain or material things, you know, that our lives could be, I believe our lives could be here also so much more.
So in Germany or like all over the world, a lot of people are on the streets because of climate change. And right at the beginning, you mentioned like the ecological thing about Kurdistan. Would you think that what the revolution is, or how do you think how the world is like, or like the communities are organized? Do you think this could be like the solution of it?
Yeah, I think the most important thing is the mindset change. So I don't think we can fix this problem the same way we caused it. So, you know, with capitalism, that now we just have to start by more ecological things or things like that. But it needs a bigger mindset change of seeing ourselves, first of all, seeing ourselves part of as the of the nature. And this way of living like that. So living in harmony with ourselves, with our, you know, community, with other people, with other ethnicities, with other religions, and with the nature, with the environment. And this really, I still just don't see happening here, because now our values are, you know, put to for example, gaining as much material as possible, or fame or status, for example. And these are, we can think that, okay, this is not what I believe in and I live in a different way. But we need to be able to truly put it to practice and to organize with everyone around us. So also not to be not to just isolate ourselves to our own safe bubbles, living, buying ecological things, and you know, but kind of trying to really reach out to other people as well, to your neighbors, to whatever, and start creating like a common life.
And how do you think that the mindset will change?
I think it starts that we need to first start believing into ourselves and into something totally different, and stop believing what we are taught in schools, and really, of course, start questioning, but also, practicing the, you know, empathy that everyone has, you know, inside, actually. Stop believing that humans are just cruel and not capable of, you know, living together. And then putting that in practice in your own life. So one really important thing also in the revolution there is that we really want to change ourselves. And there's different tools, for example, in Rojava, they use for this even, different kind of meetings and stuff. And this work is really, really important, that really to see how the society has affected to us on personally, and then trying to see what's beneath that, and trying to then change ourselves according to that.
What was the like hardest thing to learn when you were there?
Probably one of the hardest things was maybe accepting. Accepting kind of how this society has made me be, in a way, how it has affected me. So, for example, just very simple everyday life things, how I treat other people, how I am, you know, how I am with other people, and how sometimes passive, you know, I am, or how, let's say, you know, it's easy not to care. And I think this is totally something that it's not like natural in a way. You know, I think there is this, we all care in some ways, but sometimes we are protecting ourselves from hard emotions and not caring. And also something this culture nowadays teaches us, that, you know, you should only care about yourself and your own future, and you know, work for yourself, and so sometimes it's hard to know this, you know, that this affects on yourself, and also how hard can the change be, to kind of let go of many things. Of course, like emotional things on yourself, as well as physical things. So also, I think the way we are living needs some kind of change on that.
Okay, thank you very much for the interview. Is there anything that you want to say?
Yeah, just there's like no such a thing that we couldn't do. So we just should believe in ourselves and that we can create a different way of living.
www.kölncampus.com